kann man Sachen automatisieren. Mittlerweile passiert unglaublich viel in der KI-Entwicklung. Es gefühlt alle paar Monate gibt es ein Major-Update von irgendeinem neuen Tool. Man kann ja als Unternehmer gar nicht dahinter sein, dass man sich das alles immer anschaut. Und da nehmen wir uns halt einmal die Zeit, um zu schauen, was sind denn so die Dinge, die eigentlich extrem viel Energie kosten, extrem viel Zeit kosten, die vielleicht auch gar nicht so den Hebel haben, aber einfach notwendig sind. Wie kann man das irgendwie automatisieren?
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist. Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Markus Fieghofer ist Co-Founder von Jobs.at, hat 7 Jahre lang eine Plattform aufgebaut und sich dabei irgendwann selbst wegrationalisiert. Heute hilft er Unternehmen dabei, dasselbe zu tun. Nicht, weil sie weg wollen, sondern weil ein Unternehmen, das nur mit dir funktioniert, kein Unternehmen ist. Wir reden über Systeme, KI und Automatisierung, aber vor allem über die Frage, die er mal mitgegeben hat. Was würden die Leute im Kino schon seit Minuten in den Bildschirm schreien, wenn sie dir bei der Arbeit zuschauen? Herzlich willkommen, Markus Fieghofer. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Markus, servus.
Hallo.
Ehrlich gesagt freut mich das.
Dass ich heute hier sein darf, dass wir, glaube ich, ein ziemlich cooles Gespräch führen werden. Bin schon sehr gespannt und auf alles, was kommt.
Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Ehrlich gesagt, mir ärgert es aktuell wenig, ehrlicherweise. Ich bin auch jemand, der sehr schnell dann Dinge einfach sein lassen kann. Aktuell ärgert mir gerade nichts.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Da gibt es natürlich schon was. Deswegen sitzen wir auch da. Ehrlich gesagt, müsste dringend gesagt werden, dass wir Unternehmer uns manchmal den Alltag ein bisschen schwieriger machen, als er eigentlich sein müsste.
Was meinst du damit?
Was meine ich damit? Es ist so, dass wir alle gerne arbeiten, dass wir auch gerne viel arbeiten und uns dabei so ein bisschen selbst im Weg stehen und dann manchmal Dinge machen, die eigentlich gar nicht so notwendig wären, weil wir glauben, sie sind notwendig. Ich erlebe es aber ganz oft, dass man, und das ist ja dann in Wirklichkeit auch das, was mich so tagtäglich beschäftigt, wenn man dann wirklich hinschaut, findet man dann ganz viele Stellschrauben, wo man Prozesse optimieren kann, wo man aber Dinge einfach wegstreichen kann, weil sie gar nicht mehr so wirklich notwendig sind. Und wenn man das dann geschafft hat, dann macht die Arbeit noch mehr Spaß. Wir können noch mehr erreichen und haben in Wirklichkeit ja mehr Freiheit als wie davor.
Kommen wir noch drauf. Lass dich, glaube ich, gar nicht vermeiden, wenn wir zwei zusammen sitzen. Ich mag ein bisschen früher anfangen und auch so ein bisschen zurückgehen. Muss man da einen Schummelzettel dazu holen. FH Hagenberg, Software Engineering, Java-Entwicklung. Es hört sich alles nach Logik, Nullen und Einsen, Struktur, schwarz-weiß an. Und jetzt kümmerst du dich, wie man eh schon gemerkt hat, um einen Menschen. Wo war der Bug im alten System?
Gute Frage. Auf der einen Seite glaube ich, dass ganz oft ein bisschen ein Missverständnis ist, dass Softwareentwicklung sehr stark logisch lastig ist. Ich sage immer, Softwareentwickler sind super empathische Leute und wenn man in der Softwareentwicklung arbeitet, geht es in Wirklichkeit ganz viel darum, wie arbeiten wir zusammen. Und es war auch immer ein Bereich, der mich interessiert hat, also der spannend war, wo ich gesagt habe, hey, ja, ich finde es cool, Probleme zu lösen, komplexe Probleme zu lösen, da irgendwie ein Programm zu schaffen, wo man irgendwas machen kann, was vorher nicht funktioniert hat. Und gleichzeitig war aber immer schon so dieses Interesse da für, hey, wie schafft man es jetzt, das Ganze wirklich effizient zu machen? Und es ist halt so, man kennt natürlich so ein bisschen die Stories, oder? Der Softwareentwickler, der daheim im Keller von den Eltern sitzt und halt so still und heimlich sein Projekt macht und dann auf einmal ist er so super berühmt und hat das neue Facebook erfunden. In Wirklichkeit ist, also die meisten Fälle sind ja eher, dass du in Teams arbeitest, dass du teamübergreifend Projekte machst und da ist halt essentiell, dass du auch gut zusammenarbeitest. Von dem her war das immer schon ein Punkt. Und der halt auch über die Zeit dann ein bisschen mehr geworden ist und wo ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich interessiert mich gerade diese Arbeit mit Menschen sogar noch ein bisschen mehr, als wie dann die Bugs zu suchen und zu fixen, die man halt in der Softwareentwicklung hat.
Jetzt, wir müssen es ein wenig auflösen für die dich nicht kennen. Du warst, das ist so deine große Geschichte ist, hinter Jobs.at warst du einer der Co-Founder, kommst da halt aus genau diesen technischen Dingen. Gehen wir gern auch noch so auf ein paar Zwischenstationen ein und heute bist, also auf deiner Webseite liest man solche Dinge wie Mentaltrainer, bist in dem Bereich und hilfst halt Unternehmen dabei, Agenturen dabei, sich zu befreien von Systemen, die nicht funktionieren. Was ist da passiert? Also wo war der Punkt, wo du umgeschwenkt hast? Weil es sind am ersten Blick irgendwie schon zwei Welten, die jetzt nicht so gut zusammenpassen.
Ja. Naja, es war so, wir haben zu dritt gestartet. Wir waren zwei Entwickler und einer, der alles andere gemacht hat. Und haben das so aufgebaut. Das Team ist dann relativ schnell gewachsen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, zu dritt haben wir natürlich eine gewisse Power, aber wenn du die Vision hast, die wir gehabt haben, dann brauchst du einfach mehr Leute und haben dann Entwickler eingestellt. Und dann war relativ schnell klar, okay, jetzt hast du einen Haufen Entwickler, aber die werden kein gutes Produkt entwickeln können, wenn du da jemanden hast, der sich darum kümmert, dass die alle wirklich die richtigen Sachen machen. Und das ist dann so meine Rolle geworden. Ja, das, wie gesagt, war vorher schon so ein bisschen in meinen Softwareentwicklungsjobs immer was mich interessiert hat, auch während dem Studium schon. Und da habe ich es dann so ganz übernommen und habe dann auch gemerkt, es ist dann doch irgendwie so dieser Fulltime-Job, jetzt sich darum zu kümmern, dass die Entwickler was Gescheites machen. Das heißt, ich war dann irgendwann nur mehr Head of Product, mehr oder weniger. Wir haben ja mit jobs.at eine Jobplattform entwickelt. Und wir haben uns auf den Blue-Collar-Markt spezialisiert. So, für alle, die das jetzt nicht sagt, das sind Fachkräfte, auch Hilfskräfte, nicht die im Büro sitzen, sondern die halt wirklich dann zum Beispiel bei den Maschinen stehen und dann dort arbeiten. Und der Bewerbungsprozess ist für alle, vielleicht für die Zielgruppe im Speziellen immer ein Thema, das ist nicht ganz so einfach, ja, weil gerade die Zielgruppe ist dann nicht so technikaffin, also die arbeiten halt einfach nicht jeden Tag mit dem Computer, das ist sowieso eine Besonderheit, dass sie sich da jetzt irgendwo bewerben online und dann ist halt eine gewisse Hürde gewesen. Dann ist es immer so, dass sie sich doch, also dass diese Grenze zu überschreiten, sich jetzt wirklich zu bewerben, ist halt ein bisschen größere, wie jemand, wie ein Softwareentwickler, der halt irgendwo sitzt, den ganzen Tag am Laptop arbeitet und in Wirklichkeit weiß, okay, wenn ich meine Bewerbung ausschreibe, ich habe 5 neue Jobs. Und da ist so dieses Thema für Psychologie noch mit dazugekommen, weil ich halt wissen wollte, wir wollen jetzt nicht nur ein gutes Softwareprodukt bauen, sondern wir wollen halt auch ein Produkt bauen, das wirklich das Problem löst vom Kunden. Der Kunde ist in dem Fall der Bewerber oder die Bewerberin gewesen und da braucht sie eine gewisse psychologische Sicherheit, damit sie die sehr einfach bewerben. Und das war ja unser Ziel, dass wir viele Bewerbungen liefern. Und so bin ich in das ganze Thema bisschen rein gerutscht, sage ich mal so. Das war gar nicht so beabsichtigt, aber ich habe dann auch gemerkt im Zuge von dem, dass dieser Schritt jetzt wirklich mit Menschen zu arbeiten, was ich ja vorher schon eigentlich gemacht habe, aber da halt nochmal intensiver, ein super spannendes Feld ist. habe dann da ein paar Ausbildungen gemacht in dem Bereich. Das ist jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr so 100% der Fokus von dem, was ich jetzt mache. Es hilft aber ungemein, wirklich sehr gute Lösungen zu bringen. Und ich sage sowieso, es ist irgendwie jede Station, die wir einmal durchmachen, die hilft uns irgendwie und die macht uns irgendwie ein bisschen besonders. Jetzt ist halt so meine Kombination aus Hardcore-Technik. Mhm. Also ich habe meinen ersten KI-Kurs 2011 gemacht. Ich habe da letztens ein Zertifikat gefunden daheim. War damals so einer der ersten Online-Kurse von der Stanford University zu dem Thema. Und gleichzeitig das ganze psychologische Thema, was da mit dabei ist. Und das kann ich halt super gut jetzt kombinieren und in Wirklichkeit Arbeitsabläufe, Systeme, Prozesse ganz anders sehen, wie es halt andere vielleicht machen.
Das wirft bei mir jetzt so unweigerlich, das omnipräsente Thema aktuell ist KI. Ich habe heute in der Früh im Radio wieder gehört, wie viele Stellen Amazon abbaut, weil halt jetzt KI da ist und Automatisierung und so weiter. Gleichzeitig vertritt da ich so die Meinung, naja, das macht halt das Menschliche letztendlich wertvoller. Jetzt kommst du genau aus diesem Spannungsfeld und arbeitest auch da drinnen. Was ist jetzt deine Sicht auf das Ganze? Ist Menschlichkeit das neue Biosiegel?
Sehr gut formuliert, ja. Und ich würde da zu 100% zustimmen. Wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren. Die KI wird niemals Menschen ersetzen können. Sie wird uns aber unglaublich viel Arbeit abnehmen können. Mhm. Das ist eine Herausforderung, auf die kann ich da jetzt keine Antwort geben. Ja. Wenn man manchen Experten zuhört, dann wird es in ein paar Jahren die meisten Jobs so nicht mehr geben. Was das mit uns macht, mit unserer Gesellschaft, da können wir drüber philosophieren, aber eine Antwort habe ich keine drauf. Was aber aktuell im Unternehmertum bedeutet, ist es, dass wir sehr bewusst uns mit dem Thema beschäftigen müssen, dass wir uns anschauen müssen, wo können wir KI wirklich einsetzen, weil es ist ja wieder das nächste Thema, dass wir überall KI um die Ohren kaut kriegen und für alles und überall und gerade wenn man jetzt auf LinkedIn oder auf Instagram oder so unterwegs ist, dann gibt es ja da, zumindest in meinem Feed, ich sehe da dritte Post irgendwas mit, da kommentiere mit Prompt und ich schicke da den besten Prompt für irgendwas zu. Mhm. Und dann hat man irgendwann einmal seine Prompt-Sammlung mit 5000 Prompts und am Ende nutzt man sowas gar nicht, weil man gar nicht weiß, wo man wirklich reingehen soll. Um es zusammenzufassen, KI ist eine riesengroße Chance für uns, viel effizienter zu arbeiten und gleichzeitig wird es uns dazu zwingen, die Menschlichkeit unglaublich in den Vordergrund zu stellen.
Mhm. Kommen wir mal wieder so ein bisschen zurück. Du hast dich ja irgendwann schon von Jobs.at verabschiedet. Was kannst und magst uns denn über diese Phase erzählen, weil das Ding war ja erfolgreich und gibt es ja auch nach wie vor. Und trotzdem bist du nicht mehr dabei und machst es was komplett anderes. Das wird Gründe haben.
Das wird Gründe haben, ja. Es war tatsächlich eine unglaublich schwere Zeit für mich. Weil wenn man so ein Team aufbaut und ich habe zumindest alles Richtung Produktentwicklung halt alle Leute selbst eingestellt und das Team halt mit aufgebaut und das ganze Unternehmen mit aufgebaut. Und ich war dann 7 Jahre ungefähr dabei. Oder wir haben das jetzt 7 Jahre aufgebaut. Und das war ein sehr, sehr schwerer Schritt, mir auch dann davon zu verabschieden. Ich habe aber gemerkt, dass irgendwie der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich was anderes machen will. Mhm. Und jetzt gar nicht, weil es schlecht gerannt ist oder weil es mich nicht mehr gefreut hat oder ich habe eher das Gefühl gehabt, das zirkt mir gedanklich, emotional irgendwie in eine bisschen andere Richtung. Mhm. Und es war tatsächlich ein sehr einfacher Moment, wo ich das entschieden habe. Oder es ist jetzt im Nachhinein, bin ich so ein bisschen an der Teamplanung gesessen, habe überlegt, so wo geht's mit unserem Team hin, wie damals so die nächste Zeit. Und man muss das Backstory wissen, ich war halt am Anfang doch sehr, sehr stark involviert. Mhm. So gefühlt, jede Entscheidung ist ein bisschen über meinen Schreibtisch gerannt. Ich bin gefragt worden, egal ob es von meinem Team war oder ob es von den anderen Teams war, ich war so ein bisschen der Mittelpunkt. Okay. Also ich war jetzt nicht der Mittelpunkt, ich war nicht der wichtigste Person, aber es sind aber auch extrem viele Leute zu mir gekommen und haben mit mir gesprochen. Also ich will mir da jetzt nicht irgendwie besonders hervorheben.
Ja, nein, ich verstehe schon, du warst der Schnittstelle, du warst ein Drehpunkt im Unternehmen, genau, wo viel drüber gelaufen ist.
Genau, das ist auch irgendwo klar. Ich habe das ganze Produkt gebaut, das heißt, Sales muss mit mir reden, weil die müssen ja wissen, was verkaufen und die müssen mir irgendwie sagen, was der Kunde braucht und will. Marketing, die wollen das Produkt vermarkten, also auch klar irgendwo. Also ich war irgendwie in ganz vielen Dingen involviert und habe mich dann Schritt für Schritt aber selber wegrationalisiert, weil ich das Team halt weiter aufgebaut habe und weil ich halt gemerkt habe, es ist auch nicht gut, wenn ich jetzt überall involviert bin, weil ich weiß nicht alles, ich bin nicht der Beste im allen und so war dann irgendwo der Punkt, wo ich dann halt so ein bisschen nach vorn geplant habe, wie schaut es aus, wie können wir das machen, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich weiß gar nicht, wo meine Rolle ist in dem Ganzen, wo ich mich da selber sehe. Und das ist so, ja, doch ein bisschen eine Mini-Krise in mir ausgelöst, weil wenn du so alles aufpasst und dann irgendwie drauf kommst, okay, ich sehe mich da eigentlich gar nicht mehr, das war am Anfang schon auch hart. Habe das dann auch nicht selbst für mich entschieden, bin dann auch, also habe dann mit einer Coachin von mir gemeinsam gearbeitet. Wir haben da ein paar Sessions zu dem ganzen Thema gemacht. Und im Endeffekt bin ich dann rausgegangen, relativ entspannt und relativ erleichtert, trotz der Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe mich dort nicht mehr. Mhm. Aber mit dem Wissen, dass ich bisher alles so weit aufgebaut habe, dass überhaupt allein nicht ohne mir funktioniert. Wie gesagt, ohne dass ich mir da jetzt selbst irgendwie beweihräuchere, aber es ist ja trotzdem so, wenn du der Erste bist, dann baut sich alles rund um dich auf und von dem her war es dann die richtige Entscheidung, weil man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Und von dem her hat das dann eigentlich trotzdem ganz gut gepasst. Ich habe noch genug Zeit gehabt, auch einen sehr, sehr guten Nachfolger zu finden. Ich habe das super übergeben können. Also es war dann in Wirklichkeit ein sehr glücklicher, trauriger Abschied so in einem.
Das heißt in Wirklichkeit, für mich hört sich gerade so ein bisschen an, dass heute Menschen in deiner damaligen Rolle irgendwie hüpft. Also das für mich macht sich halt, das ist doch genau die Geschichte, die man auch liest, wenn man bei dir halt so ein bisschen durchschaut. Leute, die halt irgendwie im Mittelpunkt stehen, ohne das Team funktioniert nicht ohne an und ist der Ursprung.
Ja, es ist genau das der Ursprung. Ja, es war nicht bewusst witzigerweise, sondern ich habe dann gesagt, na okay, schauen wir mal, was wird.
Was wird, ja.
Genau. Hab mir selbst ein bisschen eine Auszeit gegönnt und wollte jetzt nicht vor einem Fulltime-Projekt sofort ins nächste reinspringen. Das war genau mein Jahreswechsel. Da habe ich mir gedacht, okay, irgendwie ganz cool. Starte mal ins neue Jahr und ein bisschen relaxter. Rede mal mit ein paar Leuten, was so passen könnte. Und irgendwer hat dann zu mir gesagt, hey, also der war kein Kunde, das war ein Bekannter, aber auch den ich getroffen habe, und der gesagt, hey, du bist ja so der Typ für Produktivität. Und es war tatsächlich auch immer ein Thema, was mich super interessiert hat. So, deswegen habe ich auch viel weitergebracht immer. Und dann bin ich so ein bisschen über das Thema zum Nachdenken gekommen, okay, was ist das was? Hilft es jemand anderen? Es ist ja oft so, die Dinge, die man selber gut kann, die einen selber voll interessieren, denkt man sich, ja, okay, weiß eh jeder
alles. Ist ja leicht.
Genau, ist ja leicht. Und das war so einer der Aha-Momente, wo ich mir gedacht habe, ah, cool, spannend. Da ist jetzt gerade jemand, der sagt mir einfach so in einem Nebensatz, dass das gerade das Thema ist, wofür ich gerade gebrandet bin, unter Anführungszeichen. Mhm. Und so hat sich das dann ein bisschen entwickelt, weil Produktivität für Unternehmer ist ein cooles Thema, aber in Wirklichkeit kehrt viel mehr dazu. In Wirklichkeit bringt es da nichts, wenn du als Unternehmer super produktiv bist, weil war ja, waren dann aber trotzdem nichts ohne dir funktioniert. Und so bin ich jetzt auf das gekommen. Genau.
Wie ist denn dir damit gegangen? Weil ich kenne das, ich weiß von mir, da haben wir auch von außen Leute Dinge über mich erzählt, die ich angeblich da irgendwie machen kann und tue und für die ich bekannt bin, wo ich dann gedacht habe, ob das jetzt wirklich passt. Und es ist dann oft ich habe immer wieder das Gefühl, für Außenstehende alles eh schon glasklar. Und selber ist man null so weit, dass man irgendwie so überzeugt reden kann über Fähigkeiten, über Dinge, die man machen kann und so weiter. Also es geht so weit, dass mein Angry Teddy, den habe ich 2010 als Blog gestartet. Und wie es ums Gründen gegangen ist, habe ich meine Firma nicht so benannt, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass wer beim grantigen Teddy aus einem Blogprojekt außer was kauft. 2 Jahre habe ich gebraucht, bis ich dann drauf gekommen bin, dass das, was wir alle gesagt haben, eigentlich eine gute Idee gewesen war. Aber wie ist dir gegangen damit?
Ja, ähnlich. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen das Experts-Dilemma. Wir sind super Experten, wir glauben, es ist eh alles klar. Und das ist was man wahrscheinlich nie so wirklich abblickt. Ja? Was man lernt irgendwann einmal, haben wir sich damit beschäftigt, wie kann man Dinge kommunizieren, aber in Wirklichkeit sind die Sachen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, so klar. Es geht mir ja jetzt manchmal so, wenn ich mit einem Kunden beieinander sitze und wir arbeiten an einem Thema und ich denke mir, ja, also ist komplett klar, dass du mit deiner Zeit nicht zurechtkommst, wenn du so arbeitest, wie es, was du gerade erzählst. Mhm. Und irgendwann checkt das dann auch und dann stellen wir es um und dann nachher sagt er, hey, mega cool, ich habe jetzt irgendwie 10, 15 Stunden während der Woche und bringe aber genau dasselbe weiter, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, gefühlt sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und darum braucht man dann auch so diese externe Perspektive und das hilft uns dann halt, das zu erkennen.
Dramas vielleicht. Erzähl mal, was sind denn genau solche Dinge, die da unterkommen? So vielleicht genau an diesem Beispiel, wo halt du schon klar die Lösung siehst und halt deine Klienten das nicht sehen.
Genau, also das Beispiel, das ich jetzt gerade vor Augen habe, mit dem habe ich ein Time-Audit gemacht. Also wir haben uns angeschaut, wo steckt da seine Zeit wirklich rein. Er schreibt in Wirklichkeit mit über gewisse Zeit, welche Aufgaben waren, wie erledigt worden sind. Wichtig dabei ist, wenn man das jetzt selbst nachmachen will, versuchen wirklich sehr kleine Zeitinkremente zu nutzen. Im Idealfall wirklich alle Viertelstunde aufschreiben. Mhm. Die letzte Viertelstunde habe ich das gemacht. Da kann man sehr Google Sheet oder irgendwas machen oder auf einen Zettel nebenbei. Weil oft glauben wir, ja, in unserem Kalender stehe, ich habe von 10 bis 12 das gemacht. In Wirklichkeit haben wir das gemacht und 17 andere Sachen, was da dazwischen gekommen sind, die wir aber dann nicht mehr wissen. Und genauso war es bei ihm, wir haben uns das angeschaut und es ist sehr schnell klar geworden, dass er da Sachen macht, die sollte er da gar nicht mehr machen. Also wenn man sich solche Analysesysteme mal für sich selbst macht, dann gibt es ja verschiedene Typen von Aufgaben. Also man kann es ein bisschen einkategorisieren. Es gibt halt Aufgaben, die wirklich nur für den Unternehmer da sind. Die haben einen sehr großen Hebel, die haben einen sehr hohen virtuellen Stundensatz dahinter, weil sie halt wirklich wichtig sind fürs Unternehmen. Und dann gibt es halt andere Aufgaben, die man super delegieren kann, die halt auch dementsprechend einen niedrigen Stundensatz hat, weil das kann halt der Fachkraft, der Freelancer, ein Mitarbeiter sehr gut übernehmen. Und oft ist es halt so, dass gerade jetzt im Agenturbereich Leute sie irgendwann einmal als Freelancer selbstständig machen, dann sind sie halt alleinig und dann müssen sie alles machen. So, und dann funktioniert das, dann kommen Leute dazu, dann gibt man die ersten Aufgaben ab, macht sich aber in Wirklichkeit keine Gedanken, wie man weiterarbeitet, sondern das passiert halt alles so. Und das ist ja auch okay, man muss ja nicht alles overengineeren und man muss ja da jetzt nicht so das perfekte System bauen von Anfang an. Nur wenn man sich dann wirklich einmal 2, 3 Jahre überhaupt nicht drum kümmert und einfach so dahin arbeitet, weil es eh funktioniert und irgendwann dann draufkommt, okay, ich arbeite jetzt irgendwie 60 Stunden oder vielleicht sogar noch mehr und verdiene eigentlich auch ganz gutes Geld, aber genießen kann ich es nicht, weil Zeit habe ich keine, dass ich irgendwas machen kann. Da macht es Sinn, da wirklich hinzuschauen und zu schauen, wo sind jetzt konkrete Sachen dabei, die man abgeben kann, die man nicht mehr machen sollte. Das sind die größten Hebel, also was kann ich wirklich eliminieren? Mhm. Weil oft machen wir Aufgaben einfach nur, weil wir es immer schon so gemacht haben. Ja, ist so der klassische Saga, so haben wir alle schon so gemacht. Darf man mal hinterfragen und das ist, wenn man nervt externen hat, der einen da ein wenig challenged, oft als Unternehmer sogar schwierig, weil man ja denkt, man macht nur Sachen, die wirklich einen Wert haben und die einen Sinn haben. Und wenn man dann aber draufkommt, okay, eigentlich macht das gar nicht so viel Sinn mehr, ist es oft ein bisschen eine schmerzhafte Erkenntnis. Automatisieren kann man es viele Sachen, die man macht, und da braucht man jetzt gar keine Org-KI-Automatisierungstools, sondern die meisten haben irgendwie einen E-Mail-Newsletter und da kann man schon einige Sachen automatisieren, die sonst halt im Kopf von den Leuten hängen. Oder wir haben To-Do- und Projektmanagement-Tools, da kann man auch schon viel automatisieren. Also man muss jetzt nicht da großartig investieren und dann viel Geld ausgeben für was, was man vielleicht eh sogar schon selber bauen kann mit den Tools, die man hat. Und wie gesagt, delegieren ist ein riesengroßer Hebel, um die Sachen wirklich dorthin zu bringen, zu den Leuten, die es dann umsetzen.
Jetzt haben wir da zig Möglichkeiten. Ich bin bei mir mal draufgekommen, so in diesem ganzen KI-Automatisierungswahn. Nein, und ich muss auch noch schauen, dass ich da noch effizienter und so weiter. Und dann habe ich mit der KI einmal analysiert, was ich so alles automatisiere. Dann bin ich draufgekommen, dass der Grad schon erheblich ist an Dingen, die halt aus Tools und so weiter erledigt werden. Aber wenn ich jetzt zurückkomme zu dem, was du gesagt hast, okay, einmal in Viertelstundenschritten aufschreiben und dann haben wir die Möglichkeiten, dann gibt es ja trotzdem nur einen Faktor, ich muss es auch wirklich tun. Und da kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer so auf Schnipsen funktioniert, sondern weil wir halt mit Menschen zu tun haben. Richtig. Was siehst du denn da so aus deiner Beobachtung? Wie geht es denn den Herrschaften Unternehmen da?
Es ist so das klassische Neujahrssyndrom, würde ich mal sagen, oder? So. Neues Jahr, neues Ich, ich mache alles komplett anders und es funktioniert halt nicht, weil wir sind Gewohnheitstiere, also der Mensch, wir funktionieren in Wirklichkeit nur über Routinen und Gewohnheiten, so gut wie wir es dann. Und wir können jetzt nicht sagen, ich mache jetzt einmal die Listen, ich habe dann da wirklich alle Aufgaben, die ich so tue und jetzt mache ich alles anders und bin jetzt nur mehr effizient. Erstens einmal unrealistisch, wir sind keine Maschine, wir sind Menschen. Wir brauchen auch diese, also wir brauchen ein bisschen diese Ineffizienzen. Ich finde, man soll sogar bewusst dass ich Ineffizienzen einbauen, weil da entstehen halt super Ideen. Mhm. Ja, also du kannst nicht von 6 in der Früh bis 9 auf die Nacht durcharbeiten, sondern du brauchst ja zwischendurch einmal Zeit, wo du mit Leuten redst, wo du spontan an der Kaffeemaschine vielleicht mit wem zusammenkommst oder wo du mit irgendwem einen Zoom-Call machst und halt über irgendwas redst, wo du mal Geschirrspüler ausrahmst oder dass der Kopf einfach einmal ein wenig frei werden kann. Und dann halt schrittweise vorgehen. Also was ist jetzt so die eine Sache, die ich wirklich heute oder die Wochen anpassen kann? Und das ist natürlich dieser, die irgendwie den größten Hebel hat. Wenn wir es schaffen, die eine Sache zu finden, die nicht nur die eine Sache löst, sondern die im Zuge dessen vielleicht sogar 2, 3 Sachen mitlöst, dann ist das super cool. Und dann werden wir es auch umsetzen können. Und dann brauchen wir natürlich wieder eine gewisse Zeit, dass wir uns an die neue Arbeitsweise gewöhnen, da zählt ein bisschen Disziplin dazu, ja, die braucht's. Und dann wird's wieder zu einer neuen Gewohnheit. Und die ist dann hoffentlich effizienter wie die heute.
Das wäre zu hoffen, ja. Jetzt gibt's ja da so verschiedenste Geschichten, wie man so neue Gewohnheiten irgendwie antrainieren kann. Irgendwie sichtbar schon was hinlegen, Dinge vorbereiten, Bänder, die man sich auffittert, an denen man schnipst, um irgendwas zu tun, Körperanker, Journalen, was auch immer. Was sind denn so die Dinge, die aus deiner Perspektive, in deiner Arbeit so die Dinge sind, die am besten funktionieren?
Also eine Gewohnheit aufzubauen besteht aus 4 Schritten. Es gibt irgendwo so diesen Trigger ganz am Anfang, dann gibt es diesen inneren Reiz, dass wir das verlangen, dass wir das machen wollen. Dann gibt es die Handlung und dann gibt es die Belohnung. Das sind immer so die 4 Schritte, in denen das Ganze abläuft. Und wir können da jetzt überall eingreifen. Mhm. Ja, man sollte nicht überall eingreifen, aber man kann so zum Beispiel, das hast du vorher gesagt, den Trigger sehr visuell machen. Ja, also wenn ich in der Früh laufen gehen will und mein Laufgewand und meine Laufschuhe stehen schon raus, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich wirklich laufen gehe, als wenn das Ganze weggekramt ist und ich in der Früh, wenn ich noch mir dann verschlafen bin, vor meinem ersten Kaffee mal überlegen muss, okay, was sind jetzt meine Sportschuhe und was für Sportgewand sehe ich auch. Das ist immer so ein sehr plakatives Beispiel. Das können wir uns genauso gut im Business-Alltag auch zunutze machen. Ja? Zum Beispiel, wenn du sagst, du wirst in der Früh immer aufschreiben, was deine 3 Ziele für diesen heutigen Tag sind. Das ist auch so eine Technik, die halt super funktioniert, um die einfach visuell zu fokussieren auf was, weil dann kannst du zum Beispiel so eine Visitenkartenhalterung irgendwo kaufen und dann so Indexkarten, die halt Visitenkartengröße haben. Da schreibst du das auf, wenn das in der Früh schon hergerichtet ist, dann ist das Erste, was du tust, was du siehst, wenn du zum Arbeitsplatz kommst, das und dann wirst du es auch eher machen. Der zweite große Schritt ist dann Habit Stacking, also wie schaffst du es, diese Gewohnheit wirklich in den Alltag reinzubringen, weil es ist echt cool, wenn wir uns darüber unterhalten, wie man so eine Gewohnheit schön formulieren kann, aber wie kommt es in den Alltag rein? Nee. Da kann man halt immer an eine Gewohnheit anschließen. Zum Beispiel, bleiben wir bei dem, ich will mal aufschreiben, was meine 3 großen Ziele für den Tag sind oder mein eines großes Ziel. Wann mache ich das? Nein, ich komme ins Büro oder bin im Homeoffice, mache mir in der Früh sowieso immer meinen Kaffee, bevor ich zum Arbeiten anfange. Dann ist die nächste Aufgabe direkt das, dass ich mich hinsetze und mir die drei Sachen aufschreibe. Mhm. Das heißt, Kaffee ist abgeschlossen und ich weiß, jetzt kommt das Aufschreiben von den drei Sachen. Und wenn ich das immer wieder mache, dann werden die verknüpft miteinander und dann ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich es wirklich durchziehe.
Jetzt bist du so ein bisschen aus der Systemecken technisch gekommen. Auf der anderen Seite kannst du mit systemischer denken im Sinn von wir leben und arbeiten und integrieren uns in Systemen oder auch Gewohnheitssystemen irgendwie auch irgendwas anfangen. Wie schwer ist es denn so zwischen diesen Dingen auch hin und her zu switchen? Weil man merkt ja, wenn wir jetzt uns unterhalten, es geht auf der einen Seite um KI, auf der anderen Seite geht es dann um Gewohnheiten, um menschliche Unzulänglichkeiten, um Ineffizienzen, die wir auch brauchen. Was ist denn da für die das heraus? Also ist ja herausfordernd, zwischen diesen Welten zu switchen. Ich kenne das ja bei mir aus der Marketing-Denke. Bei mir geht es ja auch viel um den Menschen, der vor dem Mikrofon sitzt. Ab und zu fühle ich mich da schon ein bisschen schizophren bei dem, was ich so dazu.
Ja, verstehe den Punkt. Ich habe mir ehrlicherweise noch nie so wirklich Gedanken gemacht, wie ich da hin und her switche. Also erwischt mich gerade ein bisschen auf dem...
Okay, alles gut.
auf dem, ja, und... Aber auf der einen Seite glaube ich, es ist für mich halt super natürlich, weil ich immer so die beiden Dinge in Kombination aussehe. Das System dahinter, also es sind schon natürlich diese zwei Ebenen. Das eine ist das Persönliche und wie du bist, wie du arbeitest, wie du tust. Und das andere ist halt eher so das Organisatorische rundherum. Und es kann natürlich jetzt sein, dass du dein eigenes System hast oder dein Unternehmen mit den Teammitgliedern. Da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ist ja auch der Grund, warum es gut funktioniert, wenn man sich wirklich beides anschaut. Aber das Switchen kommt nicht auf die Situation drauf an und manchmal springt mir halt einfach eher so dieses, okay, jetzt müssen wir eher an dir arbeiten, also an Gewohnheiten arbeiten, wie du vielleicht auch irgendwie, dass du Sachen einfach nicht klar siehst, haben wir ja vorher auch gesagt, oder? Wir sind alle Experten und so wie es für uns irgendwie schwierig war, dass wir das sehen, was wir gut kennen, ist für die Kunden von mir natürlich genauso, dass die, was die machen, ist ja das Normalste der Welt. Mhm. Und da herauszufinden, was sind Sachen, die man vielleicht nochmal kritisch begutachten sollte, ist ja für sie auch nicht so einfach. Das heißt, da kommt es immer so drauf an, ist jetzt eher so ein Thema oder ist es uns beiden klar, dass wir jetzt nicht auf das schauen müssen, was du machst, sondern ist es uns beiden klar, da gibt es woanders ein Problem, wir müssen das systemisch irgendwie lösen. Mhm. Und dann switche ich da halt sehr intuitiv auch hin und her.
Jetzt wird man es wahrscheinlich nicht so auf den Standardprozess komplett brechen können, weil Menschen halt unterschiedlich sind. Aber versuchen wir es so ein bisschen, wenn jetzt wer kommt zu dir und sagt, okay, ich brauche da jetzt wirklich Unterstützung und mir wächst das alles so ein bisschen über den Kopf. Was sind so die Schritte, die du mit den Kunden gehst, von ich lerne dich kennen, ich habe ein Problem, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, und jetzt bin ich draußen, weil ich will jetzt bewusst nicht Lösung sagen, weil sich Lösungen ja entwickeln und das ja dann ein System werden soll.
Richtig, ja. Also natürlich Kennenlerngespräch am Anfang, wir schauen uns einmal an, kann ich überhaupt helfen? Das ist mir immer ganz wichtig, weil mir ist wichtiger, dass ich auch eine gute Reputation behalte, als dass ich möglichst viel Kunden habe. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte gern was und ich merke aber, okay, bei dir muss man woanders ansetzen, wo ich nicht so gut bin.
Wo sind da die Grenzen? Da muss ich mir dazwischen grätschen.
Ja, wenn es jetzt wirklich was ist, wo man merkt, okay, da geht es eher darum, dass die Person an sich ein Problem hat. Ja? Wenn es jetzt eher so, ich darf an Persönlichkeitsthemen nicht arbeiten und will das auch gar nicht. Ich will auch diese, Arbeit an der Persönlichkeit finde ich super spannend, aber das sollte nicht so das Hauptthema sein. Sondern es braucht immer so das Gesamte. Ich bin jetzt nicht der Coach, der Persönlichkeitsentwicklung macht, ja. Sondern das passiert halt dadurch, dass wir an dem arbeiten, an dem, woran wir arbeiten. Aber wenn das Setting einmal so weit passt, dass ich sage, okay, ja, finde es spannend, was du machst, ich finde das auch vertretbar, in welcher Branche du bist. Also darum, Marketing ist, also Marketingagenturen ist so das Hauptthema. Mhm. Wenn das wirklich jemand ist, der, keine Ahnung, Waffen herstellt, dann wäre es
schwierig
für mich eher. Aber dann geht es halt los und der erste Schritt ist immer, dass man für den Unternehmer, für die Unternehmerin Zeit zurückgewinnen. Also wir schauen uns an, die Quick Fixes. Was können wir machen, damit du nächste, übernächste Wochen, in 3 Wochen, also in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich einmal 5 Stunden, 10 Stunden zurückkriegst und ernten einmal die ganzen Low-Hanging Fruits. Und von da an gehen wir dann weiter, dass wir das ein bisschen ausweiten, weil ein paar Sachen gehen immer schnell einmal. Da gehen wir dann noch tiefer rein, schauen uns an, wirklich, wie arbeitest du, wie schafft man so ein Deep Work-System für die zu integrieren, dass du wirklich einmal 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden wirklich konzentriert arbeiten kannst, weil du wirst in der Zeit so viel mehr weiterbringen, als wie vorher in einem ganzen Tag oder manchmal sogar in einer ganzen Woche. Ja? Wir werden uns anschauen, wie trefft ihr Entscheidungen im Unternehmen? Wie kann man das systematisieren? Gibt es Entscheidungen, die du gar nicht mehr treffen willst oder nicht mehr so ist? An welchen Aufgaben arbeitest du überhaupt, dass wir da einmal die Klarheit haben? Das, wie gesagt, hilft immer, dass wir wissen, wo wir überhaupt angreifen müssen. Und dann geht es darum, dass wir die Systeme bauen, die es braucht, um eine effiziente Umsetzung zu machen. Das kann sein, dass wir uns das Delivery zum Beispiel anschauen. Also ja, Kundenakquise funktioniert super, aber hinten dann gibt es immer Bresseln und die Ergebnisse sind aber auch nicht so gut, wie es sein könnten. Ja, woran liegt das? Dann identifizieren wir da wieder die Engpässe und schauen uns an, wie können wir das lösen. Müssen wir es überhaupt so machen? Weil auch da ist es wieder ganz oft so, ja, das wächst halt mit der Zeit und dann ist es halt so, wie es ist und dann kommen neue Mitarbeiter dazu und die übernehmen das halt und ja, dann ist das ein System, das rennt. Nur muss das genauso sein? Kann man es vielleicht sogar optimieren? Kann man Dinge weglassen? Kann man Sachen automatisieren? Mittlerweile passiert unglaublich viel in der KI-Entwicklung. Es gefühlt alle paar Monate gibt es ein Major-Update von irgendeinem neuen Tool. Man kann ja als Unternehmer gar nicht dahinter sein, dass man sich das alles immer anschaut. Und da nehmen wir uns halt einmal die Zeit, um zu schauen, was sind denn so die Dinge, die eigentlich extrem viel Energie kosten, extrem viel Zeit kosten, die vielleicht auch gar nicht so den Hebel haben, aber einfach notwendig sind. Wie kann man das irgendwie automatisieren? Und am Ende dann natürlich, wie kann man es delegieren? Weil ich sage immer, man sollte keine Aufgabe automatisieren, die eliminiert werden könnte, und man sollte keine Aufgabe delegieren, die automatisiert werden könnte. Weil sonst verdurst einfach nur Zeit vor andere Leute und das wüsste ich auch nicht. Zahlst du deine Mitarbeiter und die sollen die Zeit gut nutzen.
Da, ganz kurz mag ich da jetzt Werbung, Hinweis zu deinem LinkedIn-Channel geben, weil vorher natürlich, bevor du gekommen bist, mich ein bisschen eingenordet auf die, wo du dann auch genau solche Sachen postest mit Arbeitsblättern oder in dem waren es 7 verschiedene so Methoden, Pareto-Prinzip und Eisenhower und Dinge, die man vielleicht sogar schon mal gehört hat, aber halt dann in der Zusammenfassung sich halt dann auch wieder denkt, ja, man doch, okay, könntest du auch mal wieder. Also ja. Gibt es sonst was man sich an Ressourcen holen kann bei dir?
LinkedIn ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, da poste ich sehr regelmäßig genau solche Sachen. Und ja, aber es also ist klar, Dinge, die haben wir alle schon mal gehört, in einer gewissen Art und Weise. Aber man muss einfach immer wieder daran erinnert werden. Das zweite, was ich mit habe, ist ein Agency Blueprint, wie man die Agentur wirklich so aufstellt, dass das ganze Ding läuft, ohne dass man selbst involviert sein muss. Dass man in Wirklichkeit die ganze Arbeit ans Team abgeben kann und ja, die Unternehmerrolle so richtig leben kann. Und
das heißt, eine Gelddruckmaschine.
Im Idealfall ist es eine Gelddruckmaschine, genau. Und da kann ich den Link noch zukommen lassen.
Alles klar, werden wir dann in den Shownotes natürlich drinnen haben. Jetzt bist du Einzelunternehmer aktuell, wenn ich es richtig gesehen habe, und hast damit dasselbe Schicksal gewählt, das ich auch gewählt habe. Jetzt, wie tust du mit Delegieren, Zeit freikriegen, schauen, dass du halt nicht irgendwie in der 60- bis 80-Stunden-Wochen landest?
Sehr gute Frage. Ich wollte dort bewusst einmal den Weg jetzt gehen, das Ganze alleine zu machen, weil ich habe es halt immer nur mit Team kennt und war für Online-Plattformen notwendig. Was ich jetzt mache, ist, ich bin immer wieder super kritisch mit dem, was ich wirklich mache. Ich habe vorher von einem Time-Audit gesprochen, ich mache das für mich selbst regelmäßig. Ich schaue mir wirklich an, wo fließt meine Zeit hin und, ja, welche Überraschung, ich entdecke immer wieder Sachen, die ich eigentlich nicht machen sollte. Gehört dazu, aber wenn man es aufdeckt, kann man halt dann das Ganze delegieren an Freelancer. Man kann es planen in die Zukunft, wenn es wirklich wichtig ist, oder man kann es komplett weglassen und automatisieren. Ich arbeite natürlich sehr viel mit dem Thema, also mit KI-Tools. Habe mir da sehr viel Gedanken gemacht, wie ich Dinge effizienter machen kann und versuche halt immer wieder wirklich auf den Kern runter zu reduzieren. Es gibt so eine Bezeichnung, einkommensproduzierende Aktivitäten, EPAs, was sind wirklich die Sachen, die da am Ende Umsatz machen. Ja, und wenn man die identifiziert hat, von denen macht man mehr und die anderen Sachen macht man weniger. Ein paar Sachen muss man machen, Steuererklärung, die wird da kein Einkommen produzieren, aber die wird da Einkommen wegnehmen, wenn man das nicht macht.
Zum Glück gibt es Steuerberater.
Und ganz genau, man kann sich die Sachen natürlich auch auslagern.
Das mit den einkommensproduzierenden Geschichten kenne ich von mir auch. Ich nutze für mich so für die tägliche To-Do-Liste so eine Art von Bullet, also ich habe das Bullet-Journal-System ein bisschen umgestellt für mich. Und mache mir dann, wenn ich merke, ich verliere den Fokus, bei jedem Task ein Eurozeichen dazu, der halt unmittelbar auf Umsatz einzahlt. Und dann wird eh relativ schnell klar, wo Prioritäten liegen. Aber gib mal so ein Beispiel von dir. Was ist sowas, was du für dich irgendwie automatisieren könntest? Du brauchst uns jetzt natürlich nicht alle Geheimnisse ausbreiten, aber so ein Ding, wo du da dachtest, das ist so easy. Warum machen das nicht alle?
Das Thema Content-Erstellung tatsächlich ist gerade ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt habe die letzten Wochen, weil Content super viel Zeit frisst, ehrlicherweise. Und die Tools aber mittlerweile so gut sind, dass man da schon sehr viel rausholen kann, wenn man es richtig einsetzt. Wenn man jetzt sagt, man geht auf ChatGPT und schreibt, gib mir einen LinkedIn-Post zum Thema XY.
Ja,
das ist der super. Dann wird der wunderbar werden. Ja, das ist natürlich genau nicht das, was man machen will, weil dann kommt halt irgendein 0815-Post raus, den du posten kannst, aber der wahrscheinlich nicht in deiner Tone of Voice geschrieben ist, der nicht zu 100% zu dem passt und dann wird alles irgendwie so das Einheitsbrei. Da kann man doch einiges rausholen, indem man die KI einfach dementsprechend brieft und schon viel, viel auch mitgibt, was man, worüber man posten will, wie man spricht. Genau.
Ich neulich gemacht, ich habe Geschichten erzählt, tatsächlich in einem alten Aufnahmegerät. Habe das transkribieren lassen und habe dann, ich nutze Gemini, analysieren lassen, wie spreche ich, wie ist mein Ausdruck, wie formuliere ich Sätze und habe dann gesagt, okay, das schreibst du mir jetzt runter und habe das als Tone of Voice dann wieder der KI gegeben, habe gesagt, in der Art und Weise möchte ich das haben. Es war oft so einfach, weil
ich habe es konkret so gemacht. Ich habe die Transkripte von meinen Online-Coachings hergenommen und da sind ganz viele Sätze von mir drinnen. Natürlich mindestens genauso viel vom Kunden, aber da rede ich halt so, wie ich rede. Und das habe ich dann in einer Google Docs reingehört, das glaube ich 160 Seiten oder sowas hat, und habe das der KI gegeben. Und daraus hat sie halt auch super analysieren können, wie sie das anhört. Halt.
Genau, nutzen, also als Assistenz nutzen ist ja eh so das gängige Ding.
Genau, ja.
Jetzt kriegst du in deinem beruflichen Alltag ganz viele Fragen gestellt. Auch jetzt gerade habe ich dir ja gelöchert, noch und nöcher. Und ich kenne es von mir, da kommen halt immer dieselben Fragen. Und gibt sowas, wo du in deinem täglichen Tun denkst, warum stellt man nicht einmal wer diese eine Frage?
Gute Frage. Ich würde mir oft wünschen, dass speziell Kunden aber auch öfter so diese, also würden, ja okay, ich würde es mir wünschen und dann aber nicht wünschen, weil wenn sie es mehr machen würden, dann würden sie mich nicht brauchen.
Okay.
Aber wenn sie sich öfter so diese Brille von sich aus auf, von sich aus aufsetzen und einmal überlegen, wie schafft man es denn, dieses ganze Ding effizienter zu machen? Also wirklich immer diesen Schritt zurückzugehen und von außen drauf zu schauen. Ich glaube, das kann uns allen in so vielen verschiedenen Lebenslagen extrem weiterhelfen, weil wir halt einmal rauszoomen und einmal das ganze Ding als Ganzes sehen. Und ich glaube, das ist keine Frage, die sie mir stellen, sondern sollen sie die Leute selbst stellen. Was, da würde mir jetzt eine gute Frage einfallen. Da habe ich letztens eine Frage gehört. Wenn du dein Leben oder gerade jetzt was ist irgendwie das letzte Jahr anschaust und dir vorstellst, das ist ein Kinofilm und die Leute sitzen im Kino und schauen dir zu bei deiner Arbeit, bei deinem Leben, was ist die eine Sache, die die Leute seit Minuten schon in den Bildschirm reinschreien, mach endlich das und das, weil es so sonnenklar ist, dass du das machen solltest.
Mhm.
Ich glaube, wenn man sich diese Metapher des Bildes mitnimmt, dann kann man da extrem viel für sich selbst rausziehen.
Ich glaube, das geben wir den Hörern und Hörerinnen jetzt als Aufgabe mit. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir warst und für die vielen Einblicke, auch die vielen praxisrelevanten Geschichten, die drinnen waren.
Danke für die Einladung.
Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir noch Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen PodCanvas Audit Worksheet aus den Shownotes runter und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.